Ich möchte euch kurz eine Zusammenfassung der letzten beiden Predigten geben, weil wir gerade so eine kleine Reihe haben. Das Thema heute ist Identität und das ist irgendwie ganz witzig, dass es auf den Tag fällt, an dem wir unsere Tochter segnen lassen möchten. In den letzten beiden Predigten ging es so ein bisschen darum, wie ist der Mensch aufgebaut? Lange Zeit, ach ja, heute ist mal jemand da, ne? Macht nichts, ist nicht schlimm. Wie ist der Mensch aufgebaut? So lange Zeit dachte man, folgte man so einem Dualismus, also den vor allem auch Descartes geprägt hat, der Mensch besteht aus Körper und Seele. Und mir war das irgendwie so, ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen, mir war das nicht bekannt, dass das so festgesetzt war. Für mich war der Mensch immer schon Körper, Seele, Geist. Und ich fand das dann sehr, sehr spannend, da ein bisschen zu forschen und dann festzustellen, ich bin auf so ein riesen umfangreiches Paper gestoßen, wo eben der Konsens, der Tenor war, die Forschung geht heute davon aus, dass der Mensch nicht aus einem Dualismus besteht, sondern aus Körper, Seele und sie nennen es Bewusstsein. Darauf konnten sie sich einigen. Was es mit diesem Bewusstsein auf sich hat, da darauf können sie sich bis heute nicht einigen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, es ist aber nicht schlimm, wenn wir sagen, es ist Körper, Seele, Geist. Wir hatten dann eben... Ach, sie sind noch hier dran. Also na, der Ursprung, wie Gott sich das gedacht hat, dass der Geist auch das ist, womit Gott mit uns kommuniziert, dass es in einem Gleichgewicht ist. Und dann spätestens ab Sündenfall, wo der Geist verkümmert ist, wo die Seele einen Platz eingenommen hat, der sie überfordert hat, der ihr eigentlich auch nicht zusteht. Und dass Gott dann aber sagt, hey, die Lösung ist, ich will euch einen neuen Geist geben und ein neues Herz. Könnt ihr in Hesekiel 36, Vers 26 nachlesen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und das hat Gott durch Jesus erfüllt. In Hesekiel war es noch diese, ich werde das tun und durch Christus kam es in die Erfüllung. Das heißt, wir haben einen neuen Geist und wir sind neu gemacht. Die Bibel spricht davon, dass wir neue Menschen sind. Die Frage ist, was hat das für Konsequenzen für uns? Wir haben in der ersten Predigt ging es darum, wie ist der Mensch gemacht, dass wir eben neu gemacht sind. In der letzten Predigt ging es auch ein bisschen darum, was können wir für unsere Seele da tun. Und heute ist es die Frage der Identität. Ich möchte euch dazu einen Auszug aus Galater 4, die Verse 1 bis 7 vorlesen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Und genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ich finde, das ist ein echt starker Text. Die Konsequenz daraus, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt, ist, dass er unsere Identität verändert. Und um das zu verstehen, möchte ich nochmal kurz auf diesen Bereich Seele zurückspringen. Denn es heißt ja in dem Text, dass wir erkauft sind, befreit sind aus einer Sklaverei, die diesem, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Kontext auch entspringt. Wie sieht es aus, wenn die Seele im Vordergrund steht? Ich glaube, dann ist es A, man ist ein bisschen geleitet von Affekten. geleitet von Emotionen, die bestimmen, wie ich auf Dinge reagiere. Sie bestimmen, wie ich mich verhalte. Etwas, was ich immer wieder feststelle, ist, dass unsere Gesellschaft stark von Bedürfnissen spricht. Ich mache hier Gänsefüßchen, weil das Wort Bedürfnis, das ist aber mein Bedürfnis, das steht immer so ganz stark im Vordergrund. Und ich merke immer wieder, dass Menschen Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, was ein Bedürfnis ist und was einfach eigentlich nur ein Wunsch ist. Was einfach nur etwas ist, was ich unbedingt haben will. Es ist ein bisschen wie wenn Nick sagt, Mama, ich brauche Lego City Creator. Nee, Nick, du brauchst nicht Lego City Creator. Du möchtest. Und dabei ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide ganz einfach. Das ist Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Trinken, Sicherheit, Beziehungen, auch persönliche Entfaltung und als Basis Wi-Fi. Das Wi-Fi. Wi-Fi ist doch ein Grundbedürfnis. Deshalb steht das doch hier. Wir haben, das steht immer so stark im Vordergrund, ich brauche das und ich brauche jenes und nein, das will ich. Und man merkt so ein bisschen, unsere Gesellschaft ist schon davon von Triebbefriedigung, nenne ich das mal ganz frech, getrieben. Daraus folgt auch so ein, wer sieht mich denn? Wer denkt denn an mich? Wer denkt denn an meine Bedürfnisse? Ich habe zu wenig, ich habe nicht genug. Wer gibt mir denn Sicherheit? Wir definieren uns auch ganz stark über Leistung. Immer und immer wieder. Es passiert mir auch, dass ich denke, habe ich die Leistung gebracht diese Woche, habe ich sie nicht gebracht? Und merke ich gerade schon in der Unzufriedenheit, wenn ich das Gefühl habe, also diese Woche habe ich aber nicht abgeliefert. Wir definieren uns über Leistung, was dazu führt, dass man zum Beispiel einem Flüchtling, der hier ist, neidet, dass er ein Smartphone hat. Und ich denke mir, hallo, Wi-Fi, Grundbedürfnis. Braucht ein Smartphone. Oder wir befürworten Sanktionierung für Hartz-IV-Empfänger oder solche Sachen. Das sind Dinge, die daraus entstehen, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug. Und das ist ein bodenloses Fass, dieses Gefühl. Neid. Oder eine andere Sache, eine andere Seite, wenn es nicht zwingend um Affekte und um Wünsche oder so geht, ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn das so überstark wird, dass man sich gegen alles irgendwie absichert, was es nur so gibt, der Traum eines jeden Versicherungsverkäufers, und da versucht, das Optimum rauszuholen. Und das kann einen auch sehr, sehr, sehr beschäftigt halten. Das alles sind Dinge, die uns unfrei machen, die Seele beschäftigt halten, beziehungsweise die Seele, die uns dann beschäftigt hält. Und Gottes Antwort darauf ist, dass er uns aus dieser Sklaverei befreien möchte. Und ich finde das so spannend, wie er es macht, indem er uns nämlich Kindschaft anbietet. Und ich finde, das ist eine Lösung, auf die muss man erstmal kommen. Wir sind so leistungsorientiert, dass wir denken, hey, das muss man sich erarbeiten. Und Gott sagt, nö, ich biete dir Kindschaft an. Johannes 1, Vers 12 können wir es nachlesen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und was mich daran so fasziniert und so berührt, ist dieses, wir sind aus Gott geboren. Vor 2 Wochen habe ich gesagt, dass Gott sich nicht nur, und versteht das bitte nicht falsch, dass er sich nicht nur auf Adoption eingelassen hat, sondern dass er gesagt hat, hey, diese Verhältnisse, die schaffe ich ganz, ganz klar. Er macht uns neu. Wir sind aus Gott geboren. Und das verschafft uns eine Identität, die uns frei macht von all diesem seelischen Druck. Und ja, das sind Prozesse, das weiß ich. Also ich möchte hier auch kein Evangelium predigen, das dann sagt, hier mit einem Schlag ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das sind Prozesse. Das sind Prozesse, den Geist größer werden zu lassen und die Seele heilen zu lassen, je nachdem, was man auch erlebt hat. Aber die gute Botschaft ist, dass das unsere Identität bestimmt, dass uns das neu macht und dass damit ganz klar ist, dass wir Gottes Erben sind. Und damit das wirklich deutlich ist, hat er direkt die Erbverhältnisse mitgeregelt. Und das bedeutet, für Gott war auch klar, das ist nichts Jenseitsorientiertes. Das ist nichts, was, weißt du was, hier kriegst du schon mal den Passierschein A38 und dann, wenn du gestorben bist im Himmel, dann ist es klar, du bist mein Kind, sondern das ist etwas, was hier schon gilt. Und das ist so faszinierend, dass Gott sagt, hey, du bist neu und das besiegel ich damit, dass ich dir durch Christus meinen Geist als Anzahlung gebe. Epheser 1, Vers 14, nee, ab Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist, ja, super. Man kann es ganz schwer beschreiben, wie unglaublich großzügig Gott ist und wie unglaublich liebevoll Gott ist. In diesem Galater-Text, den ich vorhin vorgelesen habe, schreibt Paulus, dass unser Geist, der Gott anbetet, Abba ruft. Und Abba, das ist nicht Vater im Sinne von einem distanzierten, das ist mein Vater, sondern das ist Papa. Das ist Intimität, das ist Nähe, das ist Hingabe. Das ist Vertrautheit, das ist Vertrauen. Das ist mein Papa. Das ist mein Papa, der es gut mit mir meint. Das ist mein Papa, der mich liebt. Das ist mein Papa, der gesagt hat, hey, dir schenke ich mein Erbe. Und zwar jetzt und hier schon. Hier hast du schon Anteil daran. Und das ist eine Identität, die uns total frei macht. Frei von Leistungsdruck. Frei von dem Druck, irgendwas erreichen zu müssen. Frei davon irgendwie... Es ist das, was uns erfüllt. Auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist oben die Spitze ist Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Sahnehäubchen, das Gott uns aufsetzt. In dieser Identität zu ihm finden wir dazu, wie er sich uns gedacht hat. Da finden wir heraus, wie wir sind. Eine unserer großen Fragen der Gesellschaft heute ist, wer bin ich, wo will ich hin, was soll ich tun? Das sind ganz existenzielle Fragen, mit denen sich Menschen herumschlagen und die einen verzweifeln lassen können. Das Schöne ist aber, dass in meiner Identität als Kind ich sein kann. Ich sein kann und ich es auch herausfinden kann, was mein Ziel ist, was mein Sinn ist. Das befreit mich. Und das Schöne ist, dass es uns dazu befreit, das zu tun, wozu wir auch eigentlich herausgefordert sind. Wenn wir in diesem seelischen Prozess drin feststecken, der uns so beschäftigt hält, dann sind wir so gefangen darin zu gucken, wie geht's mir? Was kann ich für mich tun? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich mir was Gutes tun? Wie kann ich noch für mich sorgen und so? Und das sind Fragen, die berechtigt sind, natürlich. Aber man kann sehr um sich selber kreisen. Und etwas, was ich sehr, sehr schön finde, ist, ich glaube, das war eines der Erfolgs, warum die Urgemeinde so einen Erfolg hatte, war, dass die Menschen in ihrer Identität als Kinder Gottes zusammengefunden haben und sie das frei gemacht hat, nicht nur um sich zu kreisen, sondern darüber hinauszuschauen. Und ich glaube, dass Gott uns damit als Gegenentwurf auch zu unserer Gesellschaft stellt. Meine Identität in meinem Papa, meinem himmlischen Papa, von dem ich mich versorgt weiß, die macht mich so frei, nämlich nicht nur zu gucken, wie geht's gerade mir und was möchte ich, sondern die macht mich frei darin auch zu gucken, wie geht's denn meinem Nachbarn. Die macht mich frei von Neid. Die befreit mich davon, zu denken, hey, der muss jetzt aber mal sanktioniert werden oder der darf sein Smartphone nicht haben. Ich glaube, wir sind der Gegenentwurf, dadurch, dass wir diese Identität haben, dadurch, dass wir eine Sicherheit darin haben. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist es, in dieser Identität zu wachsen. Weil uns das nämlich dazu befreit, den ganzen Trumps und Gaulands und Lindners dieser Welt, ich hoffe, es gibt keine FDP. Zu spät. Das wird alles rausgeschnitten. Ihr wisst, wie ich politisch stehe. Lass es drin. Das, da ein Gegenentwurf zu sein. Zu sagen, hey, wir überlassen Leuten nicht das Feld, die nur monetäre Interessen im Sinn haben, die ein Ungerechtigkeitsregime verfolgen, sondern wir möchten Menschen in die Freiheit berufen. Wir möchten ihnen sagen, hey, weißt du was, es gibt da jemanden, der liebt dich so sehr und da kannst du sein. Unabhängig davon, wer du bist, unabhängig davon, was du geleistet hast, du kannst sein. Da bist du, in der Identität kannst du sicher sein. Und das finde ich sehr beruhigend. Das finde ich sehr entspannt. Auch in Zeiten, in denen es sich politisch stürmisch anfühlt, in denen es sich gesellschaftlich stürmisch anfühlt, finde ich das beruhigend, zu wissen, hey, da kann ich sein. Und das ist meine Sicherheit. Ganz egal, wie andere Umstände aussehen. Nochmal darauf zurückkommt, dass Gott sagt, ich mache das fest, indem ich euch neu gebäre. Ist das grammatikalisch korrekt? Gott hat sich damit einen genialen Clou ausgedacht. Und ich muss das von vor 2 Wochen nochmal korrigieren, als ich gesagt habe, er macht das nicht nur über Adoption, weil damit möchte ich nicht Adoption herabsetzen. Denn Gott kann auch da Dinge neu machen. Und das berührt mich sehr. Das ist jetzt so die Überleitung dazu, dass wir Lina heute segnen möchten. Ich glaube, Gott setzt uns auch da dazu frei, dass wir einander lieben, ungeachtet dessen, was unsere Herkunft ist, ungeachtet dessen, wer wir sind, ungeachtet dessen, was wir erreicht haben im Leben, ungeachtet dessen, wie wir aussehen. Das war mit eines der Geheimnisse der Urgemeinde und das ist eines der großen Geheimnisse der Christen, dass wir einander lieben und annehmen können. Und ich glaube, das ist unsere Chance, das der Welt zu bringen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist unsere Chance als Leib Christi. Das ist unsere Chance als Gottes Kinder, das weiterzugeben. Und wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, und Jesus auch jemand ist, der Familie gestiftet hat. Ich denke da zum Beispiel ans Kreuz. Er hängt ans Kreuz, am Kreuz und sagt, Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn, er stiftet Familie neu. Für uns war wichtig, heute hier die Segnung zu feiern in unserer gesamten Familie, nicht nur mit unserer Herkunftsfamilie, sondern auch mit euch, die ja auch für uns Familie seid. Das ist ein Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft. Dass wir einander lieben können, dass wir einander annehmen können und dass wir sagen können, hey, wir sind Familie. Wenn wir alle Gottes Kinder sind, heißt es, wir sind auch alle miteinander verwandt. Auch konfessionsübergreifend. Vielleicht die Cousins, die man nicht so oft sieht. Die man aber dennoch liebt. Und das finde ich grandios. Und Gott hat das echt in unser Herz schon ganz früh irgendwie gesetzt, dass wir schon vor unserer Ehe gemerkt haben, wir haben da Platz in unserem Leben, für Menschen anzunehmen, die so erstmal primär nicht zu uns gehören, aber vor allem auch ein Kind anzunehmen und es zu lieben, als wäre es unser eigenes. Und es ist unser eigenes. Also nicht nur als wäre, es ist kein Konjunktiv, sondern es ist. Ich meine, ich habe das auch erlebt, mein Papa sitzt da hinten. Das ist mein Papa. Und da gibt es keinen Zweifel darüber, dass es mein Papa ist. Und es gibt auch keinen Zweifel darüber, dass Lina unsere Tochter ist. Genauso wenig, wie es Zweifel darüber gibt, dass ich Gottes Kind bin. Das, was er mit uns macht, dass er sagt, ich nehme dich an und du bist mein Kind und ich gebe dir meine Identität, ich gebe dir meinen Atem, ich gebe dir meine DNS, das kann er auch machen. Ganz natürlich, übernatürlich, mit uns als Gemeinde und mit uns als Familien. Und das tut er auch. Und das ist natürlich, übernatürlich. Amen.
Amen. Amen.